Hallo und herzlich willkommen bei Club der Cleveren. Eine neue Folge ist da. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger. Ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ich habe eine wahnsinnig tolle, interessante und kluge Frau, nämlich natürlich eine clevere, vors Mikrofon gebeten. Laut Wikipedia ist Evelyn Steinberger eine österreichische Betriebswirtin und Unternehmerin. Naja, ist ein bisschen eine Untertreibung, würde ich sagen, denn sie hat nach ihrem Studium in der Energiebranche in unterschiedlichen Firmen und Positionen eine unglaublich steile und tolle Karriere gemacht. Im Februar 2014 hat sie sich schließlich selbstständig gemacht, hat ein Beratungs- und Venture-Capital-Unternehmen gegründet, die Blue Minds Company mit Sitz in Wien und Tel Aviv in Israel und ist hier in Startups investiert, kennt also die Startup-Branche sowohl in Österreich als auch in Israel unglaublich gut, ist hier fokussiert auf Startups in der Energiebranche und man kennt sie mittlerweile auch aus dem Fernsehformat 2 Minuten 2 Millionen, wo sie als Investorin mit in der Jury sitzt. Und im Herbst, am 2. und 3. Oktober 2024, ist sie auch Speakerin bei den OÖN Digital Days. Auch darauf sei gleich mal zu Beginn hingewiesen. Da kommt sie, also wenn ihr Infos haben wollt oder vielleicht Tickets, dann alle Infos gibt's auf digitaldays.nachrichten.at. Also gleich mal da drauf schauen, denn da gibt's dann Evelyn Steinberger live zu hören. In unserem Gespräch gibt sie uns Einblicke in ihren Werdegang, wie sie es in einer doch sehr männlich dominierten Branche wie dem Energiesektor es geschafft hat, sich als Frau durchzusetzen und wie sie die Startup-Landschaft in Österreich auch im Vergleich zu Israel sieht. Und wir erfahren, auf welche Eigenschaft sie besonders stolz ist, die wir uns von ihr abschauen können. Ich freue mich auf ein wahnsinnig tolles Gespräch. Und euch wünsche ich viel Spaß bei Club der Cleveren X, Evelyn Steinberger. Sie ist Unternehmerin, sie ist Startup-Investorin, sie ist seit neuestem auch in der Jury von 2 Minuten 2 Millionen und sie kommt im Herbst zu den OÖN Digital Days nach Linz als Speakerin. Herzlich willkommen bei mir im Club der Cleveren, Evelyn Steinberger.
Hallo, ich freue mich, mit dabei zu sein.
Mich freut's. Wir sitzen hier gerade beim DBX Summit in Steyr, wo Sie auch gerade vorgetragen haben und einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Jetzt nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, ein bisschen zu plaudern und schauen einmal in der Zeit ein bisschen zurück auf Ihren Werdegang. Sie sind ja in der Steiermark, kommen aus der Steiermark. Hat sich die kleine Evelyn damals jemals gedacht, Startup-Investorin, das wäre ein gutes Berufsziel?
Nein, weil 1972 bin ich geboren in der Obersteiermark in Oberzeiring. Wusste ich noch nichts von Startups. Aber ich war immer ambitioniert, meinen Kopf durchzusetzen und mal rauszukommen aus diesen Gemeindegrenzen. Und das ist mir ja dann später auch gelungen.
Man muss ja sich auch gute Ziele setzen. Was war denn Ihr Berufswunsch als Kind?
Weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, das war nichts, was ich hier heute sagen möchte.
Nichts Beeindruckendes sozusagen.
Nein.
Jetzt habe ich gelesen, Sie haben ja nach der Matura dann zuerst mal begonnen zu arbeiten und sind relativ schnell draufgekommen, na, ich brauche doch irgendwie zuerst ein Studium. Und dann haben Sie nicht nur ein Studium inskribiert, sondern gleich mal, glaube ich, vier. Wie kam es denn dazu?
Ah, da ist jemand wahnsinnig gut informiert. Ja, tatsächlich war das so, dass ich immer mir gedacht habe, ich muss lernen. Ich muss unbedingt studieren, um aus mir was zu machen. Ich bin in sehr einfachen Verhältnissen, liebevollen Verhältnissen, aber einfachen aufgewachsen und ich wollte viel anders machen als meine Eltern und das Umfeld dort. Und bin dann nach Graz. Ich habe jetzt das Jahr nicht mehr genau im Kopf, aber habe dann tatsächlich vier Studienrichtungen inskribiert, darunter BWL, Medizin, Psychologie und Jus. Bin dann im ersten Semester wie eine Verrückte überall hin, in die Seminare, in die Vorlesungen. Es war too much. Aber am Ende war ich froh, das getan zu haben, weil ich brauchte diesen Prozess. Und habe dann alles ausgesiebt und es wurde Betriebswirtschaftslehre. Also ich habe Wirtschaft studiert an der Karl-Franzens-Universität in Graz und später dann dort auch noch promoviert und möchte die Zeit nicht missen. Es war eine herrliche Studentenstadt und bin auch jetzt immer wieder gerne dort.
Warum ist es dann Wirtschaft geworden? Ich habe schon in der ersten Folge von Club der Cleverin mit der Designerin Marina Hörmann-Seder gesprochen. Und die musste ja Wirtschaft studieren. Das war der Befehl sozusagen des Vaters. Zuerst studierst was Vernünftiges und dann kannst Mode machen, aber zuerst einmal ein gutes Fundament. Bei Ihnen klingt es danach, als war es doch auch ein bisschen Leidenschaft.
Ich bin eine Pragmatikerin, was das anlangt. Medizin hätte ich nicht gepackt. Ich habe herausgefunden, dass das mit dem Blut und Aufschneiden, also ich hatte die Chirurgie im Kopf, dass das nicht so meins ist. Also daran wäre ich gescheitert. Und Jus war mir zu viel auswendig lernen. Und die Wirtschaft war dann pragmatisch. Ich war zuvor einen Sommer lang bei Procter & Gamble, hatte sehr viel im Kreativbereich dort Möglichkeit, Einblicke zu kriegen, Werbung, Marketing. Und das hat mich ein bisschen fasziniert. Da haben wir gedacht, holst du die Basis, also auch das Fundament und schaust das dann mit diesem Fundament, mit diesem analytischen Fundament, kreativ sein darfst.
Und dann sind Sie in der Energiewirtschaft gelandet. Wenn man an Kreativität denkt, ist das vielleicht nicht das Erste, was einem einfällt.
Da muss ich gleich widersprechen. Ich würde sagen,
ist die Energiewirtschaft kreativ?
Da muss ich jetzt natürlich eine Lanze brechen. Für mich und mein Tun, weniger für die Energiewirtschaft. Aber das war damals eine Umbruchphase, weil die Energiewirtschaft liberalisiert wurde, der ganze Sektor. Wurde liberalisiert und das hieß, man muss Angebote und Services schaffen, die dem Kunden schmecken und nicht einfach nur eine Dienstleistung anbieten, weil man sie anbietet. Und das war eine wahnsinnig dynamische Zeit, habe ich in Erinnerung. Es gab damals nicht so viele junge Akademikerinnen in der Energiewirtschaft. Und da ging einfach die Post ab. Ich durfte so viel angreifen, was, glaube ich, die Jahre danach für einen Youngster nicht mehr zumutbar gewesen wäre oder noch nicht tauglich gewesen wäre. Und dadurch habe ich wahnsinnig schnell auch lernen dürfen und mich weiterentwickeln können. Und damit kamen natürlich auch Führungsverantwortungen mit und diese Zeit möchte ich nicht missen. Ich habe mich wirklich entwickeln können.
Die Energiewirtschaft ist ja auch eine eher sehr männlich dominierte Branche. Wie ist es Ihnen da als Frau gegangen? War es für Sie ein einfacher Weg? War es vielleicht bewusst ein schwieriger Weg? Oder haben Sie gesagt, ich habe gemacht, was ich gemacht habe, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin, war eigentlich egal?
Oh ja, diese Branche ist wirklich sehr männerdominiert und dominant. Es war nicht immer einfach, aber ich habe meinen Weg gemacht mit sehr viel auch Ellbogen ausfahren und dann auch mal auf den Tisch hauen, Tränen. Und dann habe ich mir natürlich Seilschaften verschafft und diese auch zu nutzen gewusst. Und das waren im Regelfall dann halt Männer. Aber anders ging das nicht, um sich dort durchzusetzen und weiterzukommen.
Und dann haben Sie gedacht, jetzt habe ich eine doch sehr gute Karriere hingelegt in der Energiewirtschaft, lasse ich das doch mal und mache mich selbstständig.
Ja, das springen wir sehr. Zwischen waren noch ein paar Stationen, der Klima- und Energiefonds, Siemens. Und das war dann die richtige Zeit, ja. Ich habe schon ein bisschen was verdient und auf die Seite gelegt und habe mir gedacht, in diesem Startup-Umfeld möchte ich jetzt tätig sein und habe in Israel begonnen mit dem Unternehmertum, mit dem Selbstständigwerden. Und das war, glaube ich, ein gutes Umfeld, ein guter Raum, wo ich das auch mit weniger Risiko umsetzen konnte und erfolgreich sein konnte.
Aber Risiko ist doch ein total großes Thema. Jetzt sind wir, wenn wir an die Startup-Branche auch in Österreich denken, das sind diese, man hat dieses Bild der dynamischen jungen Menschen, die da in ihren 20ern einfach mal all in gehen, das probieren, das machen. Wenn man nicht mehr in den 20ern ist und sich was erarbeitet hat, eine Karriere hingelegt hat, dann zu sagen, okay, ich starte jetzt mal neu, ist das einfacher, weil man schon so viel Erfahrung hat? Oder ist es doch auch ein größeres Risiko, weil man schon auch echt was zu verlieren hat?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, die habe ich mir nicht gestellt. Es war tatsächlich so, dass ich was Neues machen wollte, das immer irgendwo schon im Kopf hatte und dann das einfach angepackt habe. Ich würde sagen, die Erfahrung, die ich bis dorthin gemacht habe, beruflich, die hat mir schon geholfen. Aber nicht nur beruflich, auch die Interaktion mit anderen, wie man mit Teams umgeht, welche Funktionen und Positionen abgedeckt sein müssen, um insgesamt als Gruppe erfolgreich zu sein. Das hat mir schon alles geholfen. Und dann natürlich, wenn man eigenes Geld mitbringt auch, weil ich sehe ja auch von der anderen Seite jetzt als Investorin, wie hart oft die Anfangszeiten für die Gründerinnen sind. Dieses Bootstrapping hat sich ja bei uns als Begriff etabliert. Das heißt, ohne sich etwas auszuzahlen, arbeitet man an dem Geschäftsmodell, will es weiterbringen und das oft über Monate, wenn nicht Jahre. Da schwingen ja auch Existenzängste mit. Das alles habe ich mir erspart, indem ich das später gemacht habe. Und dann muss ich sagen, war es natürlich, denke ich, auch das Umfeld. Also Israel ist schon ein Innovationsökosystem, das es einfacher macht, zu gründen und weiterzukommen.
Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Sie haben die Blue Minds Group in Israel gegründet. Ist Israel das bessere Fleckchen Erde für jemanden, der in Startup investiert und der eben auch selbst ein Startup gründen möchte?
Für mich war es das und ich denke auch für viele andere ist es das, weil dieses Innovationssystem so unvergleichbar gut ist. Man findet Communities, wo man andocken kann. Man hat jede Form von staatlicher Unterstützung, die man ansprechen kann.
Zum Beispiel?
Förderungen. Mhm. Man hat natürlich Risikokapital hoch 10. An jeder Ecke gibt es Business Angel, Venture Capital Fonds, die man ansprechen kann. Autoritäten sind dort auch weniger ein Thema. Das heißt, es ist viel durchlässiger, transparenter, offener, der Umgang miteinander. Und der Wettbewerb ist hoch. Das heißt, man wird auch selbstständig unter Druck gesetzt, was weiterbringen zu müssen. Also da ist das Tempo und die Dynamik schon immer auch sehr hoch und das brauche ich auch. Ich brauche irgendwie dieses energiegeladen zu sein und da nicht runterzukommen, auf diesem Level zu bleiben. Und das habe ich dort vorgefunden. Und ich weiß es schon. Das hätte ich in Österreich so nicht gehabt.
Manche gehen ja mit dem Ziel dann nach in Silicon Valley, oder? Das war doch immer so dieser große Traum. Wenn man gründet, dann macht man es da drüben. Gibt ja auch österreichische Beispiele, die das dann drüben gemacht haben. Ist Israel da vielleicht sogar näher und besser oder einfach nur anders?
Bei mir hat das mit meinem Umfeld zu tun, dass ich in Israel gelandet bin. Ich glaube, dass es im Silicon Valley ähnlich gegangen wäre. Für mich war nur diese Verbindung dorthin nicht so groß wie zu Israel. Aber das, was ich jetzt vorhin zu Israel gesagt habe, gilt wahrscheinlich im ähnlichen Ausmaß zu Palo Alto und diesen ganzen Orten.
Jetzt sind Sie in einigen Startups investiert, haben Kontakt mit vielen Gründerinnen und Gründern, nicht zuletzt auch durch 2 Minuten 2 Millionen die Show. Was macht denn einen guten Gründer, eine gute Gründerin aus? Welche Eigenschaften müssen die mitbringen, damit Sie sagen, das sind gute Leute?
Es gibt nicht das Rezept und das ist zwar für viele keine gute Antwort, aber gleichzeitig doch wieder, weil es sehr typabhängig ist. Zunächst einmal muss man eine Technologieidee, in meinem Fall Technologieidee, umsetzen wollen, die auch irgendwie authentisch für das Team ist. Also man muss selber schon was mitbringen in dem Bereich. Und dafür brennen, begeistert sein, motiviert sein, das ist eben schon das Zweite. Neben einer funktionierenden Idee ist es das Gründerherz, das Gründerinnenherz. Das heißt, wer da nicht zu 100% sich dazu committet, wird wahrscheinlich nie erfolgreich sein können. So alles, was man so halbherzig oder als Hobby oder man probiert es einmal aus oder ich mache das jetzt nebenbei tut, wird wahrscheinlich allalong nicht fliegen können. Und das sind schon die zwei wesentlichen Dinge. Und dann vielleicht noch ein dritter Aspekt. Mal auf die Nase fallen ist total in Ordnung. Man muss nur dann halt aus diesen Fehlern, die dazu geführt haben, lernen und sie beim nächsten Mal versuchen zu vermeiden.
Verzeiht man Fehler-Startupern vielleicht eher, weil sie halt anfangen, weil sie vielleicht jünger sind, weil sie noch nicht die große Erfahrung haben?
Verzeiht man sie eher, ist gar nicht so sehr
weil
der
Konkurse
Punkt.
Zu machen in Österreich ist ja schon sehr stigmatisiert. Also wenn man mal irgendwo eine Insolvenz hingelegt hat, hat man schon sehr schnell dieses Marschall, aha, der Pleitegeier und so. Ist das bei Startupern vielleicht nicht ganz so tragisch, weil, na gut, sie haben gestartet, ist halt daneben gegangen.
Unter Umständen kann das so sein, aber Österreich hat dahingehend sowieso keine Fehlerkultur. Also das, was Sie jetzt da gerade ausführen, das erlebe ich nach wie vor. Da hat sich nichts getan in den letzten 10 Jahren und so lang bin ich jetzt mit der Blue Minds auch unterwegs. Das ist andererorts nicht der Fall. Also im Gegenteil, da erzählen dann Seriengründer oft über ihre pleitegegangenen Aktivitäten und hypen das richtig. Nicht, dass das jetzt zu unterstützen ist, wenn man scheitert, aber es zeigt einfach, dass man diese Stehaufkultur hat und dieses Weitermachen und an sich glauben und nicht verzweifeln. Und das ist es eher. Und das ist eine Kulturfrage. Man braucht ja nur schauen, wie wir groß geworden sind. Absolut. Wie oft wurden uns Fehler verziehen? Nicht oft.
Ja, vor allem der Fokus liegt dann immer sehr stark auf den Fehlern und nicht da unbedingt auf dem, was halt vielleicht gut gegangen ist, sondern man sticht halt dann wieder gern dorthin, wo halt immer irgendwo was Negatives war. Wie gehen Sie denn selber mit Misserfolg um? Nicht jede Investition wird sich für Sie gelohnt haben. Nicht überall hat man den großen Exit geschafft. Wie gehen Sie selbst damit um?
Ich glaube, dass ich ganz gut damit umgehen kann und auch einen Weg gefunden habe, damit zu leben. Ich nehme das einfach an. Man muss in meinem Tun davon ausgehen, dass nicht alles erfolgreich sein kann und berechne das einfach mit ein.
Also einfach einkalkulieren und dann auch Schwamm drüber. Weil ich glaube, da prügelt man sich schon auch oft mal selbst. Hätte ich es doch anders gemacht, hätte man es vielleicht besser eingeschätzt, gerade wenn man mit anderen Leuten zu tun hat. Vielleicht habe ich mich vertan, vielleicht habe ich die falsch eingeschätzt.
Reflektieren soll man auf jeden Fall, das mache ich auch. Ich bemühe mich. Und dann halt bin ich nicht jemand, der ewig zurückschaut. Ich reflektiere und schaue nach vorne und dann muss man das auch wieder vergessen und hinter sich lassen. Positive Energie.
Genau, die spürt man übrigens auch. Man hört es vielleicht auch hoffentlich. Schauen wir mal. Wen fragen Sie denn um Rat, wenn Sie mal nicht weiter wissen?
Ich frage mein engstes Umfeld um Rat. Ich bin sowieso ein sehr kommunikativer, sozialer Mensch und macht das wahrscheinlich sehr automatisiert. Oft kriegt das mein Umfeld gar nicht so mit, aber diese Interaktion ist mir schon sehr wichtig und ich kann oft aus allem etwas raushören und mitnehmen. Ich kann selbst ins Kino gehen und einen schönen Film anschauen und was mitnehmen.
Also aus allen Quellen, die man so hat und allen Personen, die einem irgendwo nahe sind. Sie haben es vorher auch angesprochen, Sie haben sich damals ein Netzwerk aufgebaut, Sie haben sich Seilschaften geholt. Ist das etwas, worauf man wirklich auch schauen sollte, wenn man vielleicht jetzt auch am Anfang einer Karriere steht, zu schauen, okay, wer sind die richtigen Kontakte, wo kann ich mir ein Netzwerk aufbauen? Wäre das ein Tipp fürs von Ihnen?
Das ist es auf jeden Fall. Für mich war das ein Erfolgsrezept und kann das nur jeder ans Herz legen. Und das hört auch nicht auf. Die Netzwerke können sich auch verändern. Und das ist das Schöne dabei. Das erlebe ich gerade jetzt wieder.
Und wie schafft man es? Wenn man denkt man sich ja, ein Netzwerk aufbauen, aber wie mache ich es denn? Ich kann doch nicht zu dem jetzt hingehen und sagen, hallo, da bin ich. Oder kann ich das eben schon?
Doch, das macht man so. Man klopft an jede Tür und manche bleiben zu und viele gehen auf.
Aber einfach probieren, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man schaut, okay.
Ja, unter die Leute gehen und auch über sich reden. Manche sind da viel zu schüchtern und vielleicht auch zu bescheiden. Man kann auch mal über sich reden. Wie oft sitzt man bei einem Abendessen privat und lässt die anderen reden? Aber man kann sich auch mal einbringen, ohne dass man gleich als arrogant rüberkommt.
Ich glaube, das ist ja ein bisschen ein Frauenthema, oder?
Durchaus. Ich habe das schon beobachtet, ja. Am Anfang auch an mir selbst.
Aber überwunden. Ja, super. Das ist doch immer gut, wenn man sie weiterentwickelt. Jetzt sitzen Sie seit kurzem im Fernsehen. Wir kennen Sie aus 2 Minuten, 2 Millionen. Können Sie da ein bisschen anschauen? Wie geht's Ihnen denn dabei, da vor der Kamera zu sitzen, in diesem Fokus zu sein?
Für mich war das ja totales Neuland und ich habe ja immer wieder gezögert, das auch zu tun. Aus vielen Gründen, aber auch, weil ich, mich zieht es jetzt nicht vor die Kamera. Und dann habe ich diese Staffel 11 mitgemacht und diese Aufzeichnungstage gehabt und Drehtage und die anderen Juroren kennengelernt und plötzlich hat mir das Spaß gemacht. Also es ist ganz anders als das, was ich sonst so mache. Es ist natürlich auch die Beschäftigung mit den Leuten, die dort pitchen. Aber es ist auch das Team hinter den Kameras kennenzulernen und wie das alles so abgeht. War eine schöne neue Erfahrung.
Was hat Sie da am meisten beeindruckt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? War da jemand dabei, wo Sie gesagt haben, boah, das war so klasse. Vielleicht nicht, weil es ein tolles Investment war, aber einfach, weil es so gut rübergebracht wurde oder weil irgendwo da eine Botschaft transportiert wurde. Hat Sie da was besonders beeindruckt?
Ich kann jetzt gar nicht ein dem da herausgreifen, aber was mich beeindruckt hat, ist, das ist ja eine wahnsinnige Spannung. Und viele, so wie wir als Juroren oder ich als Jurorin das erste Mal dabei, wissen ja überhaupt nicht, damit umzugehen. Und dann ist das ja auch vom Setting her, wie man es sieht, bei 2 Minuten, 2 Millionen, da geht eine Tür auf, eine schwere Eisentür. Und dann steht man plötzlich im Scheinwerferlicht und hat genau 2 Minuten, um das zu sagen, was relevant ist. Und dann versprechen sich natürlich manche. Und dann finden die das erschütternd, aber am Ende des Tages haben sie es alle super gemacht und haben dort performt. Und das war für mich schon immer wieder beeindruckend.
Es gehört ja auch Mut dazu, das zu machen. Dass man so sagen, okay, ich könnte ja das in meinen eigenen vier Wänden, mein Startup weitermachen, so, aber da aus der Komfortzone zu gehen, eben vor eine Kamera, vor ein Mikrofon zu treten und zu sagen, probier's halt, gehört ja auch eine Portion Mut dazu.
Es gehört Mut dazu, aber die Chance ist natürlich auch vorhanden. Schauen ja viele zu. Und wenn ich ein tolles Produkt oder Service habe, ist vielleicht das Investment gar nicht im Vordergrund. Viele kennen mich dann.
Und deine Erfahrung ist es ohnehin.
Ja.
Genau. Und Erfahrungen sammeln ist auch immer gut im Leben. Reden wir noch mal ganz kurz über das Thema Frauen, weil wir es vorher ein bisschen angeschnitten haben, aber es ist mir natürlich auch ein Anliegen, das ein bisschen nach vorne zu bringen. Jetzt haben wir in Österreich ungefähr 50-50 erreicht bei den Gründern, bei den Gründungen pro Jahr. Jetzt nicht ganz 50% weibliche Gründungen in Summe. Jetzt nicht Technologie natürlich, aber in quasi im großen Ganzen. Technologie ist natürlich sehr, sehr männerlastig. Wo sehen Sie denn noch Bedarf, dass da auch mehr Frauen sich trauen, nach vorne zu gehen, eben vielleicht auch in der Technologieblase da ein bisschen, vielleicht hätten die sogar Vorteile da, sich zu etablieren?
Ich wusste gar nicht, dass 50% der Gründungen weiblich sind, aber da müssen auch die Nicht-Startups mit inkludiert
sein.
Also
in Summe Gründungen in der Wirtschaftskammer. Genau.
Das ist, denke ich, wesentlich zu sagen, weil in meinem Hightech-Bereich sind es wesentlich weniger. Und ganz wesentlich weniger. Und für mich ist es immer wieder so schockierend, diese Reise dorthin zu sehen. Es studieren mehr Frauen als Männer und machen einen akademischen Abschluss. Dann geht es Richtung Unternehmensgründung. Und da macht schon einmal einen Unterschied, dass Frauen andere Studienrichtungen auswählen. Also die ganzen MINT-Fächer sind meistens von Männern besucht und weniger von Frauen. Und am Ende der Reise bekommen nur 2% von weiblichen Gründern Geld von Venture Capital Fonds. Und wir beginnen irgendwann einmal über 50% und enden dann bei 2%. Und da stellt man sich schon immer wieder die Frage, ob das jetzt rein an der Nichtmotivation der Frauen liegt. Ich glaube eindeutig, das mit Nein beantworten zu können, sondern das sind schon noch ganz viele Stereotype, die man auch ansprechen muss. Es ist statistisch erwiesen, dass oft gemischte Teams sich schon leichter tun, aber männliche Teams mehr Venture Capital Kapital anziehen, weil offensichtlich man den männlichen Gründern mehr zutraut. Und das heißt für mich, wir müssen auch in diese Investorenrunden, in die Venture Capital Fonds mehr Frauen reinbringen. Vielleicht sogar auch diese Kriterien zu einem Muss erheben, dass man darauf achtet. Und dass das dann positiv gesehene Venture Capital Fonds sind. Also all diese Aspekte, an denen müssen wir arbeiten. Ich bin eine dieser Frauen und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele andere da auch mitziehen und mitmachen.
Eben, weil natürlich auch viel Geld von den Männern kommt. Weil man sieht, die großen Investoren, das sind halt Männer, die sich halt vielleicht auch leichter tun mit jungen Männern, weil da geht man mal auf ein Bier, geht eine Runde in die Sauna, man macht sich das aus. Da habe ich als Frau vielleicht nicht so den Zugang. Kann das sein?
Ja, da kann ich gar nicht widersprechen. Ich glaube auch, das ist dieses gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es ja schon im Volksmund. Und da ist schon was dran. Dieses Andersartige und anderes Geschlecht. Das ist halt oft etwas, was man dann nicht vordergründig, aber unbewusst auch vielleicht ablehnt oder nicht als erstes sucht. Und deswegen spielen diese Aspekte natürlich eine Rolle. Und ich sehe noch immer ganz viel in unserem Umfeld rein männerdominierte Startups, aber auch Investorengruppen. Und wenn man das anspricht, wird es oft erst den Männern bewusst. Die merken das ja selber gar nicht mehr.
Ja, das ist einfach eine Gewohnheit oder es ist halt
gelernt.
Darauf zu reflektieren. Vielleicht haben wir ja auch mit dem Podcast ein bisschen was dazu beigetragen,
hoffentlich,
dass wer angehört hat. Schauen wir mal. Was war denn die beste oder auch cleverste Entscheidung in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Selbst Unternehmerin geworden zu sein.
Also nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein?
Nein, ich würde es genau wieder so machen, vielleicht sogar ein bisschen früher.
Umso besser. Zum Abschluss stelle ich allen meinen Gästen eine Frage. Was ist denn die eine Eigenschaft, die Sie haben, auf die Sie ehrlich stolz sind, die Sie weitergebracht hat und die wir sich von Ihnen abschauen könnten?
Neugier. Auf das bin ich stolz. Das hört nie auf. Das ist ein ewig sprudelnder Fluss und das bringt mich immer weiter.
Vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.